Hallo, Titus Koder heißt Sie herzlich willkommen zum Marktbriefing der Hypovereinsbank. In China hat das Jahr des Drachens im Februar begonnen. Das klingt nach viel Kraft und Dynamik und auch nach robustem ökonomischem Wachstum. Doch genau da gibt sich die Staatsführung in Peking inzwischen fast schon kleinlaut. Magere 5% Wachstum werden in diesem Jahr erwartet. Einem Jahr, das schwierig wird für einen der wichtigsten Handelspartner deutscher Unternehmen. Ein Jahr, das mit Deflation, einer weiterschwelenden Immobilienkrise und einer anhaltenden Korrektur am Aktienmarkt begonnen hat. Die globale Wirtschaftsmacht China also im Leistungstief. Eine neue Wachstumsformel soll es nun richten. Starke wirtschaftliche Impulse sollen künftig von innen kommen. Heimischer Konsum und Investitionen die Wirtschaft zumindest wieder in die Nähe der alten Leistungswerte führen. Ob das funktioniert und was dabei für uns, für Deutschland, kritisch werden könnte, auf dieses Gespräch hat sich Andreas Rees vorbereitet, Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
Hallo Titus, grüß dich.
Mit den Aktien ging es in China schon das ganze letzte Jahr abwärts, aber man muss in der Finanzanlage schon auf die Details achten, gerade wenn es um den chinesischen Markt geht. Das meint Philipp Gestakis, er versteht was davon. Er ist Chief Investment Officer der HVB. Hallo Philipp, herzlich willkommen.
Hallo Titus.
Andreas, der Nationale Volkskongress Chinas hat vor gut zwei Wochen die Pforten geschlossen. Das ist eine rot ausgeschmückte Riesenhalle, in der fast 3000 Abgeordnete einmal im Jahr die Pläne der Pekinger Regierung abnicken. Und da wurde eben auch jene Zahl 5% Wachstum als Ziel geboren. Warum eigentlich ein so bescheidenes Ziel nach Jahrzehnten kräftigen Wachstums in China, das ja auch schon mal zweistellig war? Und sind diese 5% eigentlich überhaupt erreichbar in der momentan schlechten Verfassung Chinas?
Naja, Titus, also auf den ersten Blick, da kommen die 5% wirklich ziemlich unspektakulär daher, also dieses Wachstumsziel. Denn im letzten Jahr ist China sogar ein bisschen stärker gewachsen mit 5,2%. Also ich würde das mal so formulieren, diese 5%, die können in dem Jahr erreicht werden. Aber es ist schon ambitioniert, denn im letzten Jahr, da hatten wir einfach eine ganz andere Ausgangslage. Damals gab es eine Aufholbewegung nach dem Ende der Pandemie, gerade bei den Konsumausgaben. Und das wird es natürlich in dem Jahr so nicht geben. Im Gegenteil, die Stimmung der chinesischen Konsumenten ist sehr schlecht. Und am Immobilienmarkt, da gibt es nach wie vor Probleme. Also 5% ist vermutlich etwas zu hoch, aber wahrscheinlich wird es einen wirtschaftlichen Einbruch auch nicht geben. Wir rechnen also mit einer 4 vor dem Komma in diesem Jahr.
Die Immobilienpreise fallen in China. Rund 70% des Vermögens privater Haushalte sind in Wohnungen und Häusern investiert. Ein Immobiliencrash könnte sich also sehr schnell negativ auf den Konsum auswirken, gerade dann, wenn die Regierung eben als Wachstumstreiber darauf setzt. Auch allgemein gibt es deflationäre Tendenzen. Im Januar lag zum Beispiel die allgemeine Preisentwicklung bei minus 0,8%. Sind das nicht auch Anzeichen, was glaubst du, dass es eine harte Korrektur, einen harten Wirtschaftseinbruch geben könnte?
Ja, es stimmt, dass die Inflationsraten seit Herbst vergangenen Jahres leicht negativ waren. Also die Preise sind absolut etwas zurückgegangen. Und die Gefahr ist da, dass die Konsumenten sich noch stärker in ihren Ausgaben zurückhalten, weil sie eben davon ausgehen, dass die Waren und Dienstleistungen noch billiger werden. Aber jetzt im Februar ist die Inflationsrate wieder leicht in den positiven Bereich zurückgekehrt. Also der Grund, warum wir denken, dass die chinesische Wirtschaft wahrscheinlich immer noch ganz ordentlich zulegen wird, das hängt damit zusammen, dass es wahrscheinlich eine Verlagerung des Wachstums in China geben wird. Der Immobilienmarkt hat ja über viele Jahre hinweg für eine starke Dynamik bei der Konjunktur gesorgt. Der Sektor, der liegt jetzt mehr oder weniger brach. Aber was jetzt die Politik versucht, ist, das Wachstum außerhalb des Immobilienbereichs anzukurbeln. Also staatliche Kredite und Subventionen, die werden jetzt verstärkt umgelenkt in andere Sektoren, gerade in den Industriebereich hinein. Also bei industriellen Vorprodukten, bei Elektronikgütern, oder auch ganz stark bei industriellen Produkten im Bereich erneuerbarer Energien, also zum Beispiel Batterien oder Turbinen für Windkraft. Da fließt viel Kredit rein und auch viele staatliche Subventionen. Und wenn ich an der Stelle mal eine Zahl nennen darf, die Produktion von Batterien in China hat sich seit 2020 etwa versechs- oder versiebenfacht, also ein unglaublich starkes Wachstum. Es gibt noch einen anderen Bereich, wo wir eine starke staatliche Förderung sehen. Das ist der Automobilbereich. Also es gibt hier ganz offensichtlich eine veränderte Prioritätensetzung in der chinesischen Wirtschaftspolitik. Und man sieht es eben auch an der Kreditentwicklung. Denn wenn man sich das mal anschaut, so die letzten 10 Jahre, wir hatten etwa 2016, 2017 eine Kreditentwicklung im Immobilienbereich, die zeitweilig um mehr als 25% gewachsen ist gegenüber Vorjahr. Also gerade so 2016, 2017. Zur gleichen Zeit haben die Kredite an die Industrieunternehmen fast stagniert und jetzt ist es genau umgekehrt. Die Industriekredite wachsen um mehr als 1/4 auf Jahressicht, während die Immobilienkredite zuletzt sogar rückläufig waren. Also hier gibt es ganz offensichtlich einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik.
Wenn nun dort, wie du es ja geschildert hast, Multimilliarden an Staatsgeldern, Fördermitteln, Kredite und so weiter in strategische Sektoren wie Tech, wie Fahrzeugbau, Maschinenbau, Energietechnik fließen, sorgt das nicht im Endeffekt für immense Überkapazitäten, die ihrerseits ein Risiko für den Rest der Weltwirtschaft darstellen könnten?
Ja, genau, das ist der springende Punkt, denn kurzfristig wird die Konjunktur erst einmal stabilisiert und das ist sicherlich positiv. Aber wenn man sich mal so überlegt, was passiert da eigentlich mittel- bis längerfristig, da ist die Gefahr schon hoch, dass Überkapazitäten entstehen. Weil diese staatlichen Kredite und Subventionen, die werden ja wirklich sehr kräftig und gezielt in ganz bestimmte Industrien gelenkt. Und da könnte etwas an Kapazitäten entstehen, was so faktisch gar nicht am Markt gebraucht wird in China. Und damit steigt dann wiederum auch das Risiko, dass der Anteil von nicht profitablen Unternehmen steigt. Weil das ist eh schon ein Problem. Im vergangenen Jahr, da war jedes 5. Industrieunternehmen in China, ja, hat einen Verlust gemacht. Und da gibt es einen ganz klaren Trend nach oben. Das kann man sehen in den letzten Jahren. Und diese Entwicklung, die könnte sich dann auch in den nächsten Jahren weiter verstärken.
Viele unserer Hörer sind Unternehmer oder Unternehmerinnen. Und viele haben eben China einerseits als Produktionsland, aber auch als Absatzmarkt auf dem Schirm. Was bedeutet denn nun der neue Pekinger Wachstumskurs für uns in Europa und auch für Deutschland, das mit China ja bisher Waren von insgesamt 300 Milliarden Euro pro Jahr handelt?
Ja, ich denke, dass chinesische Unternehmen noch viel stärker versuchen werden, ihre Produkte auf den Weltmärkten zu verkaufen. Und gerade die Europäische Union, das ist ein interessanter Markt. Also es könnte zu einem noch stärkeren Verdrängungswettbewerb kommen, vielleicht auch zu Preisdumping vor dem Hintergrund der staatlichen Kredite und der ganzen staatlichen Subventionen. Vielleicht hört sich das ein bisschen abstrakt an, aber wenn ich mal ein ganz konkretes Beispiel machen kann im Automobilbereich. Im letzten Jahr, das sind in China rund 30 Millionen Autos produziert worden. Davon war jedes dritte Auto eins mit einem elektrischen Antrieb oder Hybrid. Das sind natürlich auch ausländische Produzenten dabei, beziehungsweise Joint Ventures. Aber gerade wenn man sich jetzt die Elektroautos anschaut, das sind die chinesischen Hersteller, zumindest wenn es um die Absatzzahlen geht, gerade in China führend. Also die chinesischen Unternehmen, die werden mehr denn je versuchen, über Exporte auf den ausländischen Märkten noch schneller zu wachsen. Und im Autobereich, da kann man es wirklich schon gut beobachten, denn im letzten Jahr, da hat China Japan bei den Autoexporten überholt. Also China ist jetzt die Autoexportnation Nummer 1, gefolgt von Japan und Deutschland. Und ich glaube, dieser Trend, der wird sich noch verstärken.
Und damit kommt auch bei dem einen oder anderen Beobachter das Stichwort Handelskonflikt oder drohender Handelskonflikt auf die Agenda. Ein Anti-Dumping-Verfahren gegen chinesische Autos hat die EU bereits eingeleitet. Peking hat prompt mit einer Dumping-Untersuchung interessanterweise gegen Cognac-Hersteller aus der EU reagiert. Man kabbelt sich, man droht, aber man streitet noch nicht offen. Aber könnte es nicht so weit kommen, dass in der EU tatsächlich bald Strafzölle auf chinesische Autos vergeben werden, die ja schon in großer Zahl hier auf den Straßen unterwegs sind?
Ja, ich glaube, mittlerweile ist es schon so gut wie sicher, dass es Strafzölle geben wird auf chinesische Elektroautos in der Europäischen Union. Ganz offensichtlich möchte die EU-Kommission hier ein Gegengewicht bilden zu den staatlichen Subventionen, die chinesische Autobauer erhalten. Es geht jetzt nach meinem Verständnis eigentlich nur noch darum, wie hoch die Strafzölle in der Europäischen Union ausfallen. Das Problem ist, auf der einen Seite ist es verständlich, auf der anderen Seite die Gefahr solcher Zölle, die besteht darin, dass dann die Gegenseite, also China, darauf wahrscheinlich wieder reagiert. Also was du gerade angesprochen hast. Also es könnte dann erneut Gegenmaßnahmen geben und die könnten dann wiederum den europäischen Unternehmen schaden. Also China könnte zum Beispiel den Marktzugang für ausländische Unternehmen weiter einschränken. Und das muss sich dann eben nicht nur auf den Autobereich beschränken. Also andere Sektoren könnten davon dann auch betroffen sein.
Ein Politiker, der gar nicht erst lange sondiert und untersucht, sondern viel lieber gleich groß ankündigt, ist ja Donald Trump. Sollte er im November zum zweiten Mal US-Präsident werden, das hat er schon mitgeteilt, wird Amerika einen Importzoll auf chinesische Elektrofahrzeuge von 100% einführen. Welche Folgen hätte das denn deiner Meinung nach?
Ja, also es gibt ja schon Zölle in den USA auf chinesische Elektroautos. Die können sich so auf bis zu gut 27% belaufen. Und der Hintergrund dieser Trump-Aussage, der hat eben gesagt, er möchte die Zölle auf 100% erhöhen für die Elektroautos, weil er sagt, dass zum Beispiel über Mexiko die chinesischen Elektroautos in die USA importiert werden oder importiert werden könnten. Also das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, gerade jetzt im Wahlkampf. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, es ist nicht nur ein Thema für die USA oder für die Europäische Union und es geht nicht nur um Autos. Es ist ein globales wirtschaftliches und geopolitisches Thema. Man kann das in vielen Ländern weltweit beobachten. Da steigt die Besorgnis über die Einfuhr chinesischer Produkte. Wir haben das zum Beispiel vor einigen Tagen gesehen in Brasilien. Da wurde eine Untersuchung eingeleitet im Bereich Stahlimporte und dem Import von chemischen Produkten aus China. In Thailand und Vietnam, da gab es zuletzt auch ähnliche Bedenken und Untersuchungen, die dann zu höheren Zöllen führen können. Also die Fieberkurve weltweit steigt und die Gefahr ist sicherlich da, dass dieser Protektionismus weltweit weiter steigt als Reaktion auf diese ganzen staatlichen Subventionen in China.
Philipp, blicken wir auch auf den Finanzmarkt. Die Börsenkapitalisierungen bröseln in China schön langsam dahin. Auch hier also eindeutige Krisenzeichen. Aber das mittlerweile erreichte Kursgewinnverhältnis von im Schnitt 10 könnte ja auch Chancen bieten. Glauben denn Investoren die Story von 5% Wachstum in diesem Jahr? Glauben sie auch an die starke Industrieförderung, die Peking nun vorhat? Und wo liegen denn die Potenziale in den einzelnen Börsenindizes, wenn es nun doch bald zu einem großen Rebound an den China-Börsen kommen könnte?
Ja, Titus, die Wachstumsziele glauben die globalen Investoren nur so halb. Wenn man sich die Konsensusschätzungen für die Wachstumsraten in China anschaut, dann liegen die für 2024 bei 4,6, für 2025 bei 4,3 und für 2026 bei 4,1%, also immer unter den 5% und tendenziell eher sich abschwächend in der Wachstumsdynamik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die anderen Punkte, die du genannt hast, es gibt zumindest zu Beginn dieses Jahres eine gewisse Gegenbewegung bei den chinesischen Aktienindizes. Das liegt ein bisschen daran, dass natürlich die Korrektur schon sehr, sehr stark war und dass da die Bewertung mittlerweile sehr niedrig ist. Was aber wichtig ist, ist, dass man auf die chinesischen Aktienmärkte aus internationaler Perspektive anders auf die chinesischen Aktienindizes guckt als die Mainland-Chinesen, also die, die in der Volksrepublik selber leben und dort auch investieren können. Denn es gibt unterschiedliche Share-Classes. Es gibt die sogenannten H-Shares, also H für Hongkong. Das sind die Aktien, die auch an der Hongkonger Börse nach chinesischem Recht gelistet sind und in Hongkong-Dollar gehandelt werden. Diese Aktien sind für internationale, ausländische Investoren relativ einfach zu kaufen. Und dann gibt es in der Volksrepublik selber eigentlich nur für Chinesen selber sogenannte A-Shares und B-Shares. Die A-Shares, das sind Aktien, die eben in der chinesischen Währung notiert sind und auch nur für Menschen, die sozusagen sich in China aufhalten beziehungsweise chinesische Bürger kaufbar sind. Und es gibt zu diesen A-Shares auch noch die sogenannten B-Shares. Das sind dann dieselben Aktien, die zum Teil dann auch in Fremdwährung auf dem chinesischen Markt zur Verfügung sind, die dann zum Beispiel auch in Hongkong-Dollar sind. Und um es ganz verwirrend zu machen, wie gesagt, das legt ja das ein bisschen nahe. Es gibt also rein volksrepublikanische Aktienindizes. Da ist zum Beispiel der CSI 300 einer. Und dann gibt es eben den Hongkong-Index, den Hang Seng. Und es gibt aber auch den sogenannten MSCI-Index. Und der ist im Wesentlichen Aktien, die in Hongkong gelistet sind, enthält aber auch zu einem gewissen Anteil A-Shares. Und das Wichtige dabei ist, die haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Sowohl die für Ausländer zur Verfügung stehenden Aktien als auch die für Chinesen zur Verfügung stehenden Aktienindizes, die sind nach Covid sehr stark gestiegen. China galt ja unmittelbar nach Ausbruch von Covid bis zu 2021 als der große Gewinner der Covid-Krise weltweit. Und da sind die Aktien um 40% gestiegen, und zwar beide Perspektiven, die externe wie die interne. Danach ging es dann in einen starken Sinkflug. Und mittlerweile sind die Aktien, die in Hongkong gelistet werden, 40% unter dem Vor-Corona-Niveau. Das heißt, die sind mehr als 50% zum Höhepunkt gefallen. Und der Unterschied im Wesentlichen ist, dass die externen Anleger zur Verfügung stehenden Aktien eher so etwas wie die New Economy sind und die Mainland, die also für die Chinesen selber, das ist eher die chinesische Old Economy. Und beide entwickeln sich im Moment gerade besser, aber richtig gut auch noch nicht.
Also man muss tatsächlich sehr genau hinschauen, und der Markt ist gar nicht so einfach investierbar. Wie ist es denn mit der Ertragslage? Es gibt einen hohen Anteil an Verluste schreibenden Firmen in China, das hat uns Andreas gerade gesagt. Wie sieht es denn allgemein mit der Gewinnlage der börsennotierten Unternehmen aus, und wie stark bestimmt das gerade das Kursniveau an den chinesischen Börsen?
Also wenn man sich für den MSCI China, für den wir eigentlich ganz gute Daten haben, mal die rollierenden 12 Monats Forward-Gewinnerwartungen anschaut, dann geht dieser Index bestenfalls seitwärts, tendenziell eher mit einer kleinen Drift nach unten. Es ist immer wieder zu sehen, dass die Erwartungen für die kommenden Jahre stark positiv sind. Also man erwartet immer, dass die Gewinne in Zukunft steigen werden, aber dann werden die zukünftig steigenden Gewinne immer wieder nach unten revidiert, was dann im Endeffekt einer Seitwärtsbewegung gleichkommt. Und wenn man sich das anschaut, dann liegt das natürlich gerade für diese für Ausländer zur Verfügung stehenden Indizes unter anderem auch daran, dass die eine andere Sektorstruktur hatten. Ich habe ja gesagt, die China-Mainland-Aktien sind eher Old Economy, also da ist dann eher sowas wie Energiesektoren mit dabei oder die klassischen Industrieunternehmen. Es ist zum Beispiel so, dass die klassischen Industrieunternehmen in den Mainland-Indizes 15% Gewicht haben, in den für Ausländer zur Verfügung stehenden Indizes nur 5%. Dafür sind eher Technologieaktien stark, also Informationstechnologie und sogenannte Consumer oder Communication Services. Mhm. Und gerade die waren sehr stark unter politischer Beobachtung in China. Da sind dann Aktien mit dabei, die zum Beispiel sich stark auf das Bildungssystem konzentrieren und wo es starke für Anleger und für die Unternehmen beeinträchtigende negative Reformen gegeben hat, die dann eben zum Teil die Geschäftsmodelle invalidiert hat dieser Unternehmen und deswegen auch die Gewinnerwartungen stark beeinträchtigt waren. Für die klassische Industrie kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Unterstützungsmaßnahmen, die auch Andreas angesprochen hat, durchaus positiv sind. Nur das Problem dabei ist, dass das sich eben stärker auf solche Unternehmen bezieht, in deren Aktien man als Ausländer nur schwer investieren kann.
Also auch da lohnt der genaue Blick auf Einzelwerte oder auf Indizes. China war ja aus Anlegersicht eigentlich jahrelang ein Emerging Market Musterland, also eine lehrbuchmäßig aufstrebende und recht dynamisch wachsende Volkswirtschaft. Ist das noch so in der Wahrnehmung der Investoren, abgesehen mal jetzt von dem kleinen Knick, den wir erleben? Wie steht China derzeit aus Investorensicht neben den anderen Emerging Markets da, also etwa gegenüber Ländern wie Brasilien, Südafrika oder auch Indien?
Ja, das kann man sich sehr einfach dadurch anschauen, dass es eben die großen Emerging Markets Indizes einmal in ihrer Gesamtheit gibt als MSCI Emerging Markets, aber dann eben auch als MSCI Emerging Markets ex China und China. Mhm. Und da sieht man, dass der Index der China ausschließt, sich im letzten halben Jahr deutlich besser entwickelt hat als der chinesische Index, auch zusammengenommen mit der positiven Entwicklung, die wir jetzt zu Beginn dieses Jahres gesehen haben, wo eben chinesische Aktien 5-10% gestiegen sind. Die Schwellenländer ohne China sind stärker gestiegen. Man muss allerdings dazu sagen, dass auch die in den letzten Jahren eher ein bisschen unter Druck waren. Und auch dafür gibt es eine rationale Erklärung. Typischerweise stehen Schwellenländeraktien bei Anlegern nicht so sehr im Fokus in Zeiten, in denen der Dollar sehr stark ist und die Finanzierungskosten im US-Dollar, also die Zinsen und Renditen, sehr hoch sind, weil es eben so ist, dass sehr viele Unternehmen, aber auch Länder in den Schwellenländern sich eben im US-Dollar verschulden. Mhm. Und das bedeutet dann, dass deren Verschuldung eben sehr hoch ist und sehr teuer ist, wenn die US-Dollar-Zinsen sehr hoch sind. Und mit der Perspektive, dass die Zinsen in den USA runterkommen könnten, hält sich jetzt sozusagen auch diese Perspektive bezüglich der Schwellenländer auf. Und das tut sie eben für die Schwellenländer ohne China deutlich positiver, als das eben für den Schwellenlandindex mit China ist.
Wo wir gerade in Asien sind, sollten wir auch noch ganz kurz gedanklich übersetzen nach Japan, zum großen wirtschaftlichen Rivalen Chinas. Dort hat die Notenbank gerade zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder den Leitzins angehoben. Das ist schon historisch, kann man sagen. Wir reden hier in Europa alle von der baldigen Zinssenkung und dort scheint man offenbar in einem völlig anderen ökonomischen Zyklus unterwegs zu sein. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist schon bemerkenswert. Die japanische Notenbank hat das erste Mal seit 2016 die Zinsen angehoben, wie du schon eingeleitet hast. Nicht stark, von -0,1 auf 0%, und hat damit aber offiziell die Negativzinspolitik beendet. Auch beendet hat sie die sogenannte Yield Curve Control, also das Politikinstrument, in dem sie das lange Ende der japanischen Staatsanleihen-Renditekurve gesteuert hat. Da gab es ein oberes Renditeziel, das hat sie einkassiert. Und was sie auch beendet hat, ist das Kaufprogramm für Aktien-ETFs. Und das Einzige, was sie sozusagen noch an unorthodoxen Maßnahmen auf der Agenda hat, das aber sehr stark nach wie vor, sind Staatsanleihenkäufe. Und das reflektiert eben die Tatsache, dass es jetzt ein Zeitfenster zu geben schien aus Sicht der Notenbank, in der die Gelegenheit günstig war, dafür diese extrem unorthodoxen Maßnahmen einzukassieren, weil sich eben die Inflationssituation anders dargestellt hat. Und auch auf der wirtschaftlichen Seite sieht man, der japanische Aktienmarkt ist einer der Outperformer in den letzten Quartalen. Und auch der Nikkei-Index, der hat ja kürzlich ein neues Allzeithoch gemacht. Und das letzte Allzeithoch stammt, glaube ich, aus Ende der 80er Jahre. Also das heißt, da tut sich etwas. Allerdings kurzfristig muss man sagen, dass die Märkte eher ein bisschen kontraintuitiv reagiert haben. Denn normalerweise würde man ja denken, wenn die Notenbank die Zinsen erhöht und damit es attraktiver wird, für ausländische Investoren dann auch wieder in Japan Geld zu parken, weil die Zinsen nicht mehr negativ sind, ist der Yen trotzdem gefallen. Warum war das der Fall? Weil die Notenbank auch klar gemacht hat, dass das jetzt nicht der Anfang eines Zinserhöhungszyklus war, sondern ein Schritt, der wichtig war und man jetzt erstmal beobachten wird, vermutlich über eine längere Zeit, wie es weitergeht. Und somit ändert sich die Situation nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber es war tatsächlich sehr bemerkenswert.
Soweit der kleine Schlenker nach Japan. Am Schluss wird es im Marktbriefing immer sehr praktisch. Wir wollen wissen, was ihr in eurem Portfolio mit dem Thema China ganz konkret macht. Wie investiert ihr in dieses Potenzial? Gib uns da mal ein paar Details.
Wir haben China sowohl über ein direktes China-Investment investiert, über einen China-ETF. Und zwar haben wir es genauso gemacht, wie ich es bezüglich Emerging Markets schon angedeutet habe. Wir haben China und die restlichen Schwellenländer auseinandergezogen in zwei ETFs, weil wir das gerne getrennt steuern wollen. Sonst muss man ja sozusagen China kaufen und wenn man die Schwellenländer kauft, kauft man China gleich mit, ob man das will oder nicht. Wir investieren China aber ganz bewusst auch indirekt über westliche Unternehmen, deren Unternehmensprofil unter Umständen einen starken Asienbezug hat. Da gehören zum Beispiel Halbleiterausrüster dazu, aber natürlich auch deutsche Automobilunternehmen oder Luxusgüterhersteller, die zum Teil relativ großen Anteil an ihren Erträgen aus China ziehen. Und das beobachten wir und entscheiden im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn es China gut geht, dann profitieren diese Unternehmen davon. Und wenn die Nachfrage nach westlichen Gütern nicht besonders hoch ist, dann sind eben natürlich die Perspektiven für diese Unternehmen beeinträchtigt. Das heißt, wir investieren direkt über China ETF, aber eben auch indirekt über Unternehmen, die einen starken China-Bezug haben.
Das war unser China-Schwerpunkt, analytisch glasklar aufbereitet von unserem Expertenduo Andreas Rees und Philipp Gistakis. Danke an euch. Früher hieß es, Amerika hustet und Europa bekommt Schnupfen. Im Jahr des Drachens hustet Chinas Wirtschaft und die Gesundung soll nun laut Pekinger Führung mit etwas anderen Mitteln als bisher geschehen. Ob das klappt, wird man sehen. In einer eng verflochtenen globalen Wirtschaft entstehen dadurch aber allemal auch Risiken für uns in Europa, über die wir heute gesprochen haben. Danke fürs Zuhören. Melden Sie sich gerne bei uns unter markt-briefing@unicredit.de mit Fragen und Anregungen. Die nächste Ausgabe steht ab 8. April zum Download bereit. Das war's von uns, vom Team Marktbriefing, das bei dieser Gelegenheit schon mal ein paar entspannende Ostertage wünscht. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.